wirklich sehr, sehr wenig Energie für Smalltalk. Ich mag eigentlich nicht mehr über oberflächliche Sachen reden. Ich finde das eine Zeitverschwendung. Sie sagen dann auch, ah, hast du das schon probiert und isst doch das und mach doch das und du musst dich ein bisschen mehr entspannen und schlaf mehr. Und ich habe immer noch Angst, wenn es dann wirklich Anlass dazu gibt.
Shit, wie weiter? Der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Hier erzählen Menschen ihre ganz persönliche Geschichte. Wir reden über Sucht und Sehnsucht, über Alltagskämpfe und über den Mut, trotz allem weiterzugehen. Schön, bist du dabei. Mein Name ist Tobias Grimm. Shit, wie weiter, wenn einem eine chronische Krankheit ausbremst? Heute erzählt mir Eva ihre Geschichte. Sie hat Colitis ulcerosa, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Und gut vor kurzem war alles wieder besonders intensiv. Evas Darm hat blutet, der Körper müde, die Tage anstrengend, neue Medikamente, hoffen, warten. Mit dem Wissen, dass es vielleicht nie wirklich gut wird. Über all die Jahre hat Eva eine Resilienz entwickelt, die mich beeindruckt. Eva hat für sich einen Weg gefunden, mit dem Schmerz zu leben, ohne sich selber zu verlieren. Und mich nimmt es Wunder, wie macht man das? Wie schafft man es, mit einer chronischen Krankheit umzugehen, die einem immer wieder oder Boden unter den Füßen wegzieht? Geht das überhaupt? Eva, du erzählst mir heute aus deinem Leben und davon, was deine Geschichte mit dir gemacht hat. So schön bist du da. Herzlich willkommen.
Merci vielmals.
Du lebst mit einer chronischen Krankheit. Was heisst das ganz konkret für deinen Alltag?
Es kommt darauf an, ob ich einen Schub habe oder nicht. Aber so generell heisst es, ich habe viel Arztbesuch, ich nehme jeden Tag Medikamente. Ich habe oder muss gut spüren, wo bin ich, was kann ich, wie viel Energie habe ich. Ja, so ganz kurz zusammengefasst ist das wahrscheinlich das Wichtigste.
Du hast jetzt gesagt, die Krankheit, die kommt und geht in Schübe, also es ist nicht immer gleich. Ich weiss von dir, dass du jetzt vor kurzem so einen Schub hast gehabt. Kannst du mich mal ein bisschen mitnehmen dort? Herren, was ist da passiert? Was geht da ab, wenn du so einen Schub hast?
Ja, also es fängt meistens schleichend an, so dass ich es erst rückblickend merke, dass es hat angefangen. Meistens sind es so kleine Anzeichen von, ich mache nicht mehr so gut, meine Muskeln gehen nicht mehr so gut. Also im Training, ich merke es vor allem im Sport. Ich bin jemand, der keinen Durchfall hat. Also das hat man oft, wenn man so eine Krankheit hat. Bei mir ist das nicht so. Darum merke ich so recht lange nicht. Und es ist wirklich auch so ein, mein Darm ist ein bisschen mehr bleit. Ich bin körperlich nicht so fit. Und meistens fängt es dann irgendwann an zu blüten. Also der Darm fängt an zu blüten. Und das ist dann auch ein sicheres Zeichen, dass es tatsächlich ein Schub ist. Meistens. Und dann melde ich mich dann im Spital und dann habe ich einen Termin und dann schaut man weiter. Jetzt das Mal war es recht akut gewesen. Es ist sehr schnell, sehr schlimm geworden. Und ich habe dann auch sehr schnell in eine Koloskopie müssen, also in eine Darmspiegelung. Und habe er wirklich auch eigentlich am Tag darauf neue Medikamente bekommen, weil man gesehen hat, oh ja, es ist eine starke Entzündung und das Medikament, das ich vorher hatte, wirkt nicht mehr und Cortison wirkt bei mir eben auch nicht. Und dann habe ich ja, sehr, sehr, sehr schnell wieder deeskaliert, aber es hat auch schnell eskaliert. So.
Also ein bisschen diffus, so wie ich dich verstehe, auch wenn das ein Schub anfängt und das überhaupt wahrzunehmen, wie geht es mir gerade? Oder wie lebst du das?
Ja, sehr. Es ist sehr diffus. Und ich habe auch gelernt, jetzt über die letzten Jahre nicht alle Anzeichen immer gerade als Schub zu lesen. Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, ui, mein Arm ist etwas anders, es fühlt sich anders an, ich habe einen Hautausschlag, ich fühle mich nicht so fit, ich habe auch einen Schub. Und manchmal hatte ich einen und manchmal nicht. Und jetzt mittlerweile verlasse ich mich darauf, dass das Medikament wirkt. Und das hat halt auch zur Folge, dass ich es manchmal etwas zu spät merke. Und es ist aber so schleichend, dass es wirklich manchmal sehr schwierig ist, um so die Grenzen zu verwischen von ich bin halt einfach müde und ich habe tatsächlich einen Schub. Das ist wirklich, ich werde besser, aber es ist sehr, sehr diffus und auch nicht immer gleich.
Lass uns mal zusammen ein bisschen zurückspulen in deiner Geschichte. Wann hast du gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt in deinem Körper?
Schon lange her. Ich habe schon als Studentin, also da bin ich sehr wahrscheinlich so 20 gewesen, würde ich sagen, immer mal wieder so Phasen gehabt, wo es mir nicht so gut gegangen ist. Und dort hatte ich auch noch Durchfall gehabt, viel.
Also wo du körperliche Symptome hast gemerkt?
Ja. Und wo ich wirklich so schwäche Zustände hatte, wo ich gemerkt habe, so, oh, ich kann jetzt fast nicht mehr Steigen auflaufen. Und habe dann aber einen Reizdarm diagnostiziert bekommen. Und das war auch in einem Abstand, gewesen, wo man nicht irgendwie mehr hätte müssen schauen, was jetzt, also dass man nicht mehr hätte müssen abklären so. Und dann ist das recht lang so gegangen. Und dann habe ich nach meinem Studium ein Praktikum angefangen und dann hat es so richtig angefangen. Also dann habe ich wirklich angefangen, so mich wahnsinnig schlapp zu fühlen. Mir war es schlecht gewesen. Ich habe nicht mögen. Ich habe wirklich auch so Muskelschmerzen bekommen und Körperschmerzen und war sehr, sehr viel sehr bleit gewesen und hatte auch Schmerzen im Darm. Und ich bin dann zum Arzt und der hat dann gesagt, du bist wahrscheinlich psychisch, das ist psychisch verursacht, du bist auch psychisch, hast eine Depression. Und ich bin dann her und dachte, nein, ich habe keine Depression. Aber ja, es ist eine Zeit gegangen, bis ich dann tatsächlich habe gemerkt, ich habe tatsächlich keine Depression, sondern eben eine chronisch entzündliche Darmerkrankung.
Wie ist die Geschichte weitergegangen?
Ich habe das Praktikum abgebrochen schlussendlich und bin dann ins Ausland leben. Und dort hat dann mein Arm das erste Mal verblühten. Und dann ist es sehr schnell gegangen, weil sobald der Darm blühtet, ist es eigentlich Standard, dass man eine Koloskopie macht und Gewebeproben nimmt und schaut, was, also ist eine Entzündung im Darm oder was ist hier los. Und dann hatte ich sehr schnell eigentlich eine Diagnose. Ja, und bin mit einer Diagnose heim, wo ich eigentlich gar nicht gewusst habe, was ich jetzt mit dem soll. Also ich war schon recht überfordert mit dem Zustand.
Colitis ulcerosa, das war die Diagnose. Genau. Kannst du mich noch mal ein bisschen mitnehmen? Was ist das für eine Krankheit? Was macht das mit deinem Körper? Und was hat das für Auswirkungen auf dich?
Also, was so ganz vereinfacht ausgedrückt passiert, ist, dass meine Darmschleimhaut sich entzündet. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Also, mein Körper produziert eine Entzündung, weil das Gefühl hat, es ist hier zum Beispiel ein Erreger oder irgendetwas. Und das geht dann nicht mehr weg, sondern es wird immer schlimmer. Und aus dieser Entzündung, also aus diesem Prozess, entsteht eben auch, dass quasi die Darmschleimhaut sich so fest abbaut, dass dann die Darmwand anfängt zu blüten. Und das kann, jetzt bei der Colitis ulcerosa passiert es immer, es fängt im After an und geht dann, also steigt dann der Dickdarm auf. Und dann kann man dann wie verschiedene Ausprägungen haben. Bei mir ist es meistens nicht ein grosses Stück vom Darm. Dafür ist es sehr eine starke Entzündung, aber relativ eingegrenzt, rein vom Bereich vom Darm her. Und darum blüht es auch beim Stuhlgang. Und das ist aber spannenderweise das, was eigentlich jetzt so vom Empfinden her bei mir das wenigst grosse Problem ist. Also die anderen Auswirkungen sind eigentlich viel einschränkender. Und das sind so Sachen wie, also ich bin sehr, sehr, sehr müde und habe wirklich auch so körperliche Einschränkungen. Ich habe sehr viel Schwindel. Es hat wirklich Zeiten gegeben, wo ich eigentlich gar nicht aus dem Bett rauskomme, weil ich so schwach war. Ich habe viel Körperschmerzen, viel Muskelschmerzen und bin einfach so ganz, ganz generell so in meinem Empfinden sehr reduziert. Also eigentlich meine gesamte Energie, die ich habe, braucht mein Körper für die Entzündung und den Entzündungsprozess. Das heisst, mir bleibt für nichts mehr anderes Energie und das bedeutet auch, ich habe keine Energie für Gefühl zum Beispiel. Also, oder einfach so für meinen ganzen emotionalen Haushalt oder so. Das ist alles mega abgedämmt, weil es einfach, ich habe keine Kapazität für das. Und das ist schlussendlich für meinen Alltag viel einschränkender als das Blut an sich. Das gewöhnt man sich irgendwann, ist das halt manchmal der Darm blutet.
Also es ist ganz eine körperliche Erkrankung, hat aber echt auf jeden Lebensbereich einen grossen Einfluss, so wie du das erzählst.
Ja, sehr.
Wenn wir nochmal zurückgehen an den Punkt so rund um die Diagnose, also relativ lang hat man nicht recht gewusst, nicht recht herausgefunden, was es ist, hat es vielleicht auch ein bisschen auf die Psyche abgetan, sage ich mal. Wie war das dort für dich, dass das dann auch also einen Namen hat bekommen? Du hast vorhin gesagt, du hast zwar gar nicht so recht gewusst, was jetzt das ist und was es jetzt bedeutet für dein Leben, aber die Diagnose hat auch etwas einem Namen gegeben. Was hat das mit dir gemacht?
Ganz viel gleichzeitig. Also einerseits hat es mich wahnsinnig entlastet, weil ich wusste, ich spinne nicht. Also ich hatte sehr lange auch so ein bisschen das Gefühl, ich spinne ein bisschen. Und habe aber gleichzeitig gewusst, ja, aber ich bin nicht depressiv. Also das ist irgendwie nicht der Punkt. Aber irgendwie ist, etwas stimmt mit mir nicht und ich weiß nicht was. Und die Diagnose tut natürlich den Zustand benennen, definieren, eingrenzen. Und das hat mir mega geholfen. Ja, und gleichzeitig hat es mich sehr überfordert, weil ich eigentlich gar nicht so richtig gewusst habe, was jetzt das macht mit mir. Also, weil es ja eben eine chronische Erkrankung ist, das heisst, sie bleibt jetzt mein Leben lang. Und das war zum Beispiel ein Aspekt, den ich sehr lange nicht so gut einordnen konnte, weil krank sein war für mich etwas, das wieder vorbeigeht. Und wo man weiss, aha, ich habe jetzt einen Zustand, der ist unangenehm und er geht aber irgendwann wieder weg. Ich kann das aushalten, ich kann meine Kapazitäten einteilen, Ressourcen einteilen. Und eine chronische Erkrankung funktioniert anders. Sie wird wie Teil von einem selber. Ja, und das ist ein Prozess, den ich wie musste durchlaufen, dass ich gemerkt habe, es geht nicht mehr weg. Es ist Zustand, der jetzt bleibt, der Teil von meiner Identität wird, der immer wieder kommt. Und das war sehr, sehr herausfordernd. Das auch so zu akzeptieren, dass jetzt das so ist.
Wir sind einfach wie bei einer Grippe oder bei einem Beinbruch. Ein Moment gibt in Zukunft, wo man weiss, dann ist es wieder vorbei. Also du hast wie zu diesem Zeitpunkt auch wieder ein bisschen wie müssen neu lernen leben, oder?
Mhm. Ja, definitiv. Ja, also ich habe mich sehr fest mit mir auseinandersetzen und mit meinem Leben und mit meinem Selbstverständnis. Wer bin ich eigentlich und wer bin ich denn jetzt mit dieser Krankheit?
Also viel Identitätsfragen.
Sehr viel, ja. Und ja, es hat auch einen sozialen Aspekt gehabt. Also das ist sehr, sehr schwierig gefunden zu erklären, was jetzt mit mir ist. Ich hatte ganz viele Freunde und Freundinnen, die das irgendwie nicht greifen konnten. Und das hat auch wieder mit Identität zu tun. Also, dass ich gemerkt habe, ich werde nicht verstanden, so in meinem Zustand, der aber so dominant ist im Moment, dass ich fast niemand mehr anders sein kann als einfach eine kranke Eva. Und das war auch sehr ein wahnsinnig anspruchsvoller Prozess gewesen, so mich irgendwie auch verständlich zu machen und gleichzeitig aber auch nicht einfach zu verschwinden in dieser Krankheit und nur noch krank zu sein. Das war sehr schwierig.
Um zu verstehen, wo du warst in diesem Moment. Wie hat dein Leben ausgesehen? Auch rund um die Diagnose oder respektive vor dieser Diagnose. Wie hat dein Leben ausgesehen? Das, was es so grundsätzlich hat verändert?
Also ganz konkret, und das war aber schon nach der Diagnose, also so in dieser Zeit, wo es mir so schlecht ist gegangen, dass ich halt eben tatsächlich eine Diagnose habe bekommen, habe ich sehr viel Zeit verbracht im Bett, tatsächlich, auf dem WC und in Spitälern, in Arztpraxen. Und dann habe ich in einer grossen Stadt gewohnt, das heisst, ich bin auch wahnsinnig weit gefahren für alle die Stationen und habe es fast nicht geschafft. Ja, und das war dann auch so ein Prozess, wo ich habe Medikamente bekommen, sie haben nicht gewirkt, ich habe dann andere bekommen, ich musste wieder zu einem anderen Arzt oder zu einer anderen Ärztin müssen. Ich musste wieder ins Spital müssen. Ich habe eigentlich auch noch gearbeitet. Ich habe unterrichtet und habe in jeder Pause herliegen in meinem Büro auf dem Boden, weil ich das sonst einfach nicht hat geschafft. Ja. Und bin manchmal schon mit dem Tram bis zwei Stationen gefahren und habe gemerkt, ich kann nicht einmal mehr sitzen, ich muss jetzt wieder heimfahren. Oder es muss mich jemand holen und mit mir heimfahren. Und ich kann eigentlich auch nicht einkaufen und ich arbeite es fast nicht aufs WC. Das war so mein damaliger Zustand. Ich war dann so krank, dass ich das gar nicht so richtig gemerkt habe. Und ich habe erst rückblickend gemerkt, wie krass das eigentlich war und wie fest ich wirklich, ich war knocked out. Also ich habe eigentlich nichts mehr gemacht, ich habe einfach existiert.
Du hast vorher auch Freundschaften angesprochen oder so das ganze Soziale, also neben dem Körperlichen, was du jetzt beschrieben hast, wie dir das ist gegangen. Wie haben die Menschen um dich herum reagiert? Wie sind die Leute um dich herum mit dir umgegangen? Hast du das erlebt?
Ja, sie waren, glaube ich, vor allem überfordert, weil sie es nicht einordnen konnten. Also es hat Leute gehabt, die sich einfach nicht mehr gemeldet bei mir. Oder Leute, die immer gefragt haben, so, ja, geht es dir jetzt besser und ist dir jetzt wieder gut? Und irgendwie gar nicht konnten verstehen, dass es jetzt eben nie mehr gut wird. Oder anders ausgedrückt, dass es vielleicht zu gut anders aussieht als vorher.
Also vielleicht auch aus einer Ohnmacht oder aus einer Sprachlosigkeit raus.
Genau. Es hat auch Leute gehabt, die sich gemeldet haben, aber irgendwie nicht so richtig gewusst wie. Also wo er wie gesagt hat, ja, du meldest dich einfach, wenn du Hilfe brauchst. Aber dann auch nicht mehr. Und sich dann auch nicht mehr gemeldet. Also einerseits habe ich mich verändert natürlich, sehr fest. Und andererseits haben einfach, glaube ich, sehr viele Freundschaften das einfach auch nicht überlebt. Weil es anspruchsvoll war oder weil die Beziehung das wie nicht ausgehalten hat. Wahrscheinlich.
Das Leben in dieser Situation, so wie es dir ist gegangen, mit Freundschaften, die sich verändert haben oder sind weggefallen in einer grossen Stadt, so wie du es beschrieben hast, hat so Einsamkeit mit sich gebracht? Oder wie ist es dir gegangen, dass sich das alles so, auch das Zwischenmenschliche, so verändert?
Ja, ich war mega einsam. Und halt doch krank. Das ist nicht eine gute Kombination. Also ich war wirklich wahnsinnig allein und habe nicht einmal allein Sachen unternehmen. Das wäre ja noch eins, dass man dann so, wie so proaktiv wird und denkt, ich bin zwar allein, aber ich erlebe jetzt Sachen. Aber das war eigentlich auch überhaupt nicht möglich gewesen. Von dem her, ja, ich war, glaube ich, noch nie so allein in meinem Leben wie dann. Und habe aber zum Glück eine gute Beziehung zu meiner Familie. Und obwohl die in einem anderen Land gelebt haben als ich, war das, glaube ich, das, was mich schlussendlich auch ein bisschen gerettet hat. Also, dass tatsächlich meine Mutter und meine Schwestern viel sind da gewesen und viel sich um mich gekümmert haben und vielleicht nicht vor Ort, aber es ist irgendwie, ich glaube, ohne das weiß ich nicht, ob ich das hätte so gut überlebt.
Puh, also das, was wir jetzt darüber haben geredet, das war die ganze Anfangszeit gewesen. Es ist auch schon viel Zeit vergangen seitdem und Erschöpfung, Schmerzen, das sind Themen, das sind Zustände, die du kennst. Wir reden eben über die chronische Krankheit. Das ist etwas, das nicht einfach wieder weg ist, sondern ist etwas, das Teil ist worden von deinem Alltag. Nicht ständig, es ist in Schub, aber etwas, das Teil ist von deinem Leben. Wie um alles in der Welt machst du das, weißt du, mit dem umgehen?
Ich bin zum Glück eine Person, die viel lacht. Und das konnte ich beibehalten. Aber ja, ich habe, glaube ich, gelernt, mit diesen Zuständen zu leben. Und habe zum Glück auch einen Hintergrund, der das irgendwie ein bisschen erleichtert hat. Also im Sinne von, ich habe mich sowieso vorher auch schon viel mit Fragen auseinandergesetzt. Was ist ein gutes Leben? Was ist Gesundheit? Was ist Krankheit? Was bedeutet es eigentlich, gute Beziehungen zu führen? Was ist Identität? Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, irgendwie so den Zustand, wo ja ich mich auch sehr ohnmächtig gefühlt habe, so ein bisschen intellektuell auseinanderzunehmen und dadurch irgendwie auch mir einen neuen Weg zu schaffen. Aber ja, klar, also das wäre zum Beispiel niemals gegangen ohne Medikamente, die wirken. Also das war auch erst möglich gewesen, nachdem ich ein Medikament bekommen habe, das einigermaßen gewirkt hat. Es hat nicht genug gewirkt, aber es hat so fest gewirkt, dass ich ja überhaupt mal wieder ein bisschen über mein Leben nachdenken und nicht einfach nur noch funktioniert. Und dann hatte ich ein paar Leute in meinem Leben, die mich gut unterstützt haben und die sie da waren. Und ich habe auch viele Sachen verändert. Also ich habe auch Beziehungen sehr aktiv beendet und ich habe auch mein damaliges Leben beendet so, und ein neues angefangen. Und das ist auf eine Art auch sehr ermächtigend und sehr, ja, viel gute Prozesse durchlaufen, so in diesem ganzen Elend innen.
Wir reden dann zusammen noch über den Weg und also den Zugang über Philosophie und Ethik, auch im Zusammenhang mit deiner Krankheit. Ich würde gerne noch dort einhaken, was du vorhin gesagt hast, auch mit Medikamenten. Also du hast in den letzten Jahren auch immer wieder neue Medikamente ausprobiert, jetzt aktuell auch wieder. Was könnte helfen, um irgendwie den jetzigen Stand besser aushaltbar zu machen, den Alltag besser aushaltbar zu machen? Das bringt ja immer auch Nebenwirkungen mit sich und andere Themen, die es wieder aufspielt. Wie gehst du mit dem um?
Sehr unterschiedlich. Meistens kann ich sehr gut integrieren und manchmal macht es mich hässig. Also ich habe schon auch so Zustände oder Zeiten, wo ich merke, so, gerade wenn ich viel krank bin, also ich habe ein Medikament, das mein Immunsystem so ein bisschen runterfährt, damit eben mein Körper nicht Entzündungen macht im Darm. Und das bedeutet, ich bin mehr krank, also ich stecke mich mehr an, ich bin länger krank, ich habe Zeug, wo erwachsene Personen eher nicht haben oder weniger haben, wie zum Beispiel Hautausschläge und so Sachen. Und dort ist es immer, geht es um eine Balance. Also wenn mein Medikament für den Darm gut wirkt und es meinem Darm einigermaßen gut geht, und dann bin ich halt einmal ein bisschen krank, weil ich mich zum Beispiel erkälte oder eine Blasenentzündung habe oder irgendeinen Hautausschlag habe, dann kann ich das recht gut integrieren. Wenn es aber jetzt ist, wie jetzt geht kürzlich, dass das Medikament nicht mehr genug wirkt und ich einen Schub habe und gleichzeitig auch noch verkältet bin und eine Blasenentzündung habe und eine Entzündung im Auge oder so, dann wird es schwierig. Und das, also ich habe auch dort gelernt, das so ein bisschen besser auszuhalten. Aber ja, dort habe ich dann schon manchmal so ein Gefühl, wo ich finde, es ist so gemein, dass ich jetzt das auch noch aushalten muss. Und ja.
Ist das manchmal auch ein bisschen ein Spiel mit Hoffnungen? Gerade wenn man zum Beispiel ein neues Medikament vorgeschlagen bekommt von einem Arzt, von einer Ärztin?
Ja. Ja, schon. Und gleichzeitig ist es für mich eher ein Gefühl von einer Notwendigkeit. Also, ich habe gar keine andere Wahl. Weil mittlerweile weiss ich, dass ich nicht leben kann ohne Medikamente. Ich habe das durchaus probiert, so in den Anfangszeiten. Da hatte ich das Gefühl, das geht ohne. Und ich kann in die Akupunktur und meditieren und Kurkuma essen.
Hey, wahrscheinlich alle Leute um immer noch irgendeine Idee, oder?
Genau, sagen dann alle, ah, hast du das schon probiert und iss doch das und mach doch das und du musst dich ein bisschen mehr entspannen und schlaf mehr und ich habe da gehört von dem und dem und dieser und dieser. Und ja, unter dem Strich ist die Tatsache jetzt bei mir, dass ich starke Medikamente nehme und die helfen meistens. Und ohne die kann ich nicht leben. Und das, ja, befreit mich auf eine Art. Auch, da muss ich mir gar nicht überlegen beim Arzt, wenn er mir dann sagt, schau, wir haben das und das und das schon probiert. Ich habe schon sehr viele Medikamente gehabt, die leider nicht genug gewirkt haben. Das heisst, meine Optionen sind nicht so vielfältig. Dann nehme ich die einfach. Also ich habe aufgehört, mir jetzt zu überlegen, oh, die sind mega stark vielleicht und so. Ich nehme die einfach, weil die Chance, dass es mir mit denen besser geht als ohne, ist so hoch. Ich muss mir das gar nicht überlegen.
Es ist in all dem innen nicht klar, wie es weitergeht. Ob das für immer so bleibt. Was macht das mit dem? Was macht das mit dir?
Ja, einerseits macht es mir Angst. Und andererseits gibt es mir die Fähigkeit, mein Leben zu genießen, wenn es gut ist. Ich bin viel klarer geworden und sehr viel direkter in meinem Leben so. Weil ich weiss, dass es auch wieder schlimmer werden kann und schlechter werden kann. Und weil ich nicht weiss, wie lange es noch Medikamente gibt, die bei mir wirken. Und das ist alles sehr eine unsichere Angelegenheit. Und es ist immer phasenabhängig. Es gibt Phasen, wo die Angst überwiegt und es gibt Phasen, wo die Fähigkeit überwiegt, den Moment zu geniessen. Und das wiederum ist abhängig davon, wie es mir geht. Also wenn ich jetzt Schübe habe und Medikamente muss wechseln und sowieso, wenn ich Ressourcen habe, dann finde ich es schwierig. Dann habe ich auch Angst vor der Zukunft manchmal. Und wenn ich bessere Phasen habe und es mir besser geht und das Medikament wirkt, dann kann ich meistens sehr gut das geniessen, was ist. Und irgendwie auch sehr klar sein, so im alles das auch wegzuschieben, was mir irgendwie nicht gut tut oder was nichts bringt. Also ich bin sehr, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, aber sehr schnörkellos geworden.
Also dass die auch mehr lassen wahrnehmen, was gerade im Hier und Jetzt ist.
Ja, definitiv.
Ja. Ja. Ja, sehr, sehr nachvollziehbar, so wie du mir das erzählst. Wenn du zurückdenkst an vor, sagen wir mal, vor die Diagnose, vor, ja, vielleicht auch in das erste Leben, vielleicht kann man es ein bisschen so sagen, wie du hast gesagt, dass es wirklich wie ein neues Leben hat angefangen oder du dir ein neues Leben auch gebaut hast, am Bauen bist. Vermisst du manchmal die gesunde Eva?
Ehrlich gesagt weiss ich aber gar nicht mehr, wie die war. Ich habe das so ein bisschen vergessen. Ich glaube, ich vermisse manchmal, also wenn ich jetzt etwas müsste benennen, dann wäre das sehr wahrscheinlich so die Unbeschwertheit. Ich glaube schon, dass ich vorher so eine jugendliche Unbeschwertheit hatte, im Sinn von, oder vielleicht auch so eine Art Unsterblichkeit, dass ich das Gefühl hatte, mir kann eh nichts passieren und ich lebe jetzt da in mein Leben rein und gebe mir vielleicht auch nicht immer gleich Sorge. Und das ist zum Beispiel schon gar nicht mehr da. Also ich muss mir Sorge geben. Und ich will mir auch Sorge geben, aber ich muss mir auch Sorge geben. Also es geht gar nicht mehr anders. Ich habe diese Art von Kapazität und Ressourcen nicht mehr, dass ich zum Beispiel wirklich massiv kann über die Stränge schlagen oder einfach mal kann sagen, ich hocke jetzt in den Zug und fahre irgendwo her und muss mir nichts überlegen. Das ist wirklich, die Zeiten sind wirklich vorbei. Also ich muss alles gut planen, ich kann zum Beispiel nicht einfach so in die Wüste fahren oder irgendwo, wo es kein medizinisches System gibt. Das ist gefährlich für mich. Und in dem Sinn bin ich viel geplanter geworden. Und das ist etwas, was ich schon manchmal ein bisschen vermisse.
Was hast du über das Leben gelernt, seit du mit deiner Krankheit konfrontiert bist? Oder auf dem ganzen Weg, wo wir jetzt, ja, wo du es schon hast mitgenommen bis hierher?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, einerseits, dass das Leben nie so rauskommt, wie man sich das vorstellt. Also, dass Veränderung immer anders aussieht, als man das antizipiert. Und darum, man die vielleicht einfach mal passieren und dann mal schauen, was ist. Und das wiederum hat mir eine sehr grosse Entspannung gegeben und auch so eine grosse Freiheit in dem allem innen. Einfach mal zu sehen, was da ist und was kommt. Und ich habe immer noch Angst haben, wenn es da wirklich Anlass dazu gibt. Und was ich aber auch gelernt habe, ist, dass es sehr, sehr wertvoll ist, gute Beziehungen zu führen, gute Menschen an der Seite zu haben und dort auch ehrlich zu sich selber zu sein. Und nicht Beziehungen aufrecht zu erhalten, die einem eigentlich nicht gut tun und wo man halt aufrecht erhaltet, weil sie vielleicht zum Beispiel schon lange gehen oder warum auch immer. Dass es wirklich wichtig ist, dass man gute Leute hat in seinem Leben und auch zu sich selber eine gute Beziehung hat. Ja. Und dass man kann lachen kann. Das ist schon etwas, was ich sehr sehr fest auch gelernt habe. Manchmal ist es am besten, einfach über schlimme Situationen zu lachen. Weil dann es geht besser, man kann es besser aushalten. Man kann heulen und lachen gleichzeitig. So. So in Abwechslung.
Das ein bisschen im Gleichgewicht bleibt, ja.
Genau. Mhm.
Ja, mega nachvollziehbar. Du hast vorher gesagt, dass die auch auf dem ganzen Weg, auf der Auseinandersetzung, vor allem mit dir selber, fest auch ganz grosse Fragen so vom Leben. Sie hat die Oberfläche gekommen, die dir auch geholfen hat, dich mit dem Hier und Jetzt und mit deiner Krankheit zu beschäftigen, dich einzuordnen, das Leben irgendwie wieder ein bisschen neu zu gliedern. Und irgendwie landen wir schon so ein bisschen bei diesen grösseren Fragen, so wie du es vorhin schon ein bisschen hast angetönt. Das eben irgendwie, was macht das Leben lebenswert? Vielleicht auch, auf was richte ich meinen Blick? Oder eben im Kern, so wie du es vorhin formuliert hast. Was ist eigentlich das gute Leben? Hast du Antworten gefunden für dich?
Ja. Und spannenderweise ganz andere, als ich gedacht. Also ich habe einen philosophischen Hintergrund, also einen akademisch-philosophischen Hintergrund und habe natürlich sehr viele Konzepte in meinem Kopf. Was eben zum Beispiel das gute Leben ist, ich habe viel über das geschrieben selber und gelesen und habe aber tatsächlich jetzt mit dieser Krankheit zusammen Antworten auf einer ganz anderen Ebene gefunden, nämlich auf der Ebene von, was fühlt sich eigentlich gut an und wie bringe ich die beiden Ebenen auch zusammen. Also ich habe eine Idee von etwas oder ein Konzept von etwas und habe das analytisch auseinandergenommen und argumentativ irgendeinen Schluss gezogen. Und ich bin eine Person mit einem Leben und Erfahrungen und Gefühl. Und ja, das ist eigentlich so mein Weg gewesen, dass ich plötzlich gemerkt habe, mein Leben muss sich vor allem auch gut anfühlen für mich. Und es ist eine wichtige Information, wenn sich eben etwas nicht gut anfühlt oder wenn ich immer wieder mit dem Gleichen struggle, zum Beispiel. Ja, das war jetzt ein bisschen eine abstrakte Antwort gewesen, vielleicht. Aber ich bin jetzt sehr viel näher am Leben und an mir, als ich das war, als ich noch wirklich akademisch gearbeitet
habe. Also eigentlich hat sich auch die berufliche Hintergrund mit Philosophie oder auch mit Ethik ein bisschen an der Realität gemessen, durch deine Lebensgeschichte, oder?
Definitiv, ja. Ja, und es hat mir geholfen. Es hat mir geholfen, dass ich Konzepte hatte und dass ich schon mal darüber nachgedacht habe und dass ich wie auch so eine gewisse Ergebnisoffenheit haben in dem über das Nachdenken. Aber ja, es hat mich auch getestet in dem und es hat mir schon auch gezeigt, das gute Leben, also darüber nachdenken ist einfach eine Dimension und das Leben tatsächlich zu leben ist die andere Dimension und die ist wichtiger geworden für mich. Und ich glaube, schon jetzt unter dem Strich würde ich jetzt im Moment sagen, das gute Leben besteht schon vor allem aus guten Beziehungen und einer guten Auseinandersetzung mit sich selber. Insbesondere in Beziehungen, aber auch sonst in einem liebevollen Umgang mit sich selber und anderen. Das wäre, glaube ich, so das, was ich finde, ist das Vorderste. Es gibt sicher noch ganz viele andere Dimensionen vom guten Leben. Aber das, finde ich schon, ist das Wichtigste eigentlich.
Du hast jetzt immer wieder auch Kapitel erzählt aus deinem Leben, wo du an Grenzen bist gekommen. Sei es mental, körperlich, also vielen verschiedenen Kanten, die das Leben haben kann. Es ist für mich sehr nachvollziehbar, wenn Leute so etwas erleben, wie du jetzt erzählt hast, dass das einem Hoffnung immer wieder ziehen kann. Es braucht viel Kraft, es braucht viel Energie, körperlich, mental. Was empfindest du als hoffnungsvoll, um in deinem Leben auch wollen, die Schritte zu gehen oder die nächsten Schritte zu gehen? Und nicht einfach in einem Überleben, sondern auch die Freude, die du in dir hast und den positiven Blick auf dein Leben und auf deine Zukunft.
Wahrscheinlich sind es verschiedene Sachen, aber ich würde sagen, primär ist es ein Erfahrungswissen. Also, dass ich weiss, es geht. Ich kann es schaffen. Ich habe es schon erlebt. Ich habe schon Schübe überstanden, die schlimmer waren als der, den ich jetzt habe. Es ist mir auch schon schlechter gegangen. Es wird mir auch wieder besser gehen. Ich weiss es. Ich habe es schon erlebt. Also, das ist sicher ein grosser Teil davon. Und das ist auch, glaube ich, am Schluss auch die Resilienz, die ich mir erarbeitet habe, oder wo ist entstanden, dass man in dem Wiederkehren von diesen Schüben, die kommen und aber auch wieder gehen, und manchmal gehen sie besser und manchmal gehen sie weniger gut, und es ist auch immer so, es ist nicht immer gleich, aber es ist eine Wellenbewegung, und das bedeutet auch, es geht einem besser und schlechter, aber es geht einem dann eben auch wieder besser. Und das ist sicher so der Hauptteil, und neben dem würde ich sagen, es sind die kleinen Sachen, so die ganz kleinen alltäglichen Sachen, wo ich weiss, yes, ich kann wieder Velo fahren. Ich habe zum Beispiel lange, so in den Anfangszeiten bin ich so schwach gewesen, dass ich nicht mehr Velo fahren konnte. Und das war zum Beispiel so ein Moment gewesen, wo ich dachte, mega toll, ich kann wieder mit dem Velo arbeiten. Und so kleine Errungenschaften mit, ich habe gewisse Sachen leben, die mir wichtig sind, und das geht und das Fakt, und aus dem ziehe ich sehr viel. Und ich glaube, das macht es dann auch aus, so die Zuversicht vom Wissen. Ich kann jetzt zwar vielleicht nicht mehr Velo fahren, aber es wird dann wieder gehen. Und wenn es nicht wieder geht, wird vielleicht etwas anderes gehen. Ich kann dann etwas anderes finden, wo mir Spass macht und wo Leute mit mir teilen und wo, das ist so, so ein Herentasten an Möglichkeiten, wo sehr viel, glaube ich, ausmachen, so mit dem Zuversichtsaspekt, wo ja sehr zukunftsgerichtet ist, so.
Das dann aber auch wahrnehmen, wenn es so weit ist, oder? Jetzt ist es nicht, nicht nur, in Anführungszeichen, das Zurückerobern eben vom Velofahren, sondern irgendwie dann auch die Momente wahrzunehmen, was einem gut tut und oder wieder geht oder für einen Moment geht. Also die Momente vom Leben, vielleicht auch die kleinen Momente, feinen Sonnenstrahlen auch überhaupt wahrzunehmen.
Definitiv, ja. Ja, also ich schreibe seit ich krank bin, jeden Tag Tagebuch. Und also Tagebuch ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich tue einfach so kurz aufschreiben, was gerade ist, wo ich gerade bin, was jetzt gerade zuvorderst ist. So. Das sind manchmal schon nur 3 Sätze. Und das hilft mega, für also mir zu vergegenwärtigen, was ist jetzt gerade besonders schön gewesen und was ist vielleicht jetzt auch besonders anstrengend gewesen. Also ich bin nicht nur ein positiver Mensch in dem Sinne. Ich finde, Sachen, die schwierig waren, sollen unbedingt auch Platz haben. Also das ist mega wichtig, dass die auch Raum bekommen. Aber ja, das ist schon etwas, was mir sehr hilft. Auch so in dem Sehen vom Alltäglichen, von den kleinen Schritten, die man macht und merkt, ah, cool, das ist jetzt gegangen und das Fakt und das habe ich mir wieder zurückgerobert oder habe ich neu entdeckt oder ja.
Eva, ich wünschte mir, Leute in meinem Umfeld auch zu unterstützen, die durch so etwas durchgehen, wie du erlebst. Und darum nimmt es mich Wunder, das auch von dir zu hören. Was hat dir gut da oder was hättest du dir gewünscht auf diesem ganzen Weg?
Ich glaube, am Anfang hätte ich mir gewünscht, dass Leute sich mir ein bisschen mehr hätten aufgedrängt. Also ich hätte gebraucht, dass Leute oder meine Freundinnen einfach bei mir wären vor der Tür gestanden und hätten gesagt, so, hier bin ich schaue jetzt, wie es dir geht, ich komme dir eine Suppe kochen. Weil es mir tatsächlich so schlecht ist gegangen, dass ich das auch nicht mehr geschafft habe. Also ich konnte nicht mehr meinen Freundinnen sagen, hey, ich brauche Hilfe. Ich kann mir nicht einmal mehr selber kochen und ich schaffe es eigentlich auch gar nicht mehr auf das WC und ich bin echt komplett, es geht gar nichts mehr. Das ist so eine Dimension. Und wenn es vielleicht so ein bisschen weniger akut ist, ja, hätte ich sehr fest Leute gebraucht in meinem Umfeld, die das mit mir zusammen ertragen können, ohne dass sie es lösen wollen.
Zusammen aushalten.
Ja, einfach das auszuhalten, dass das irgendwie schlimm ist und unangenehm und dass ich nicht wandern kann und nicht von A nach B laufen und nicht Party machen, nicht auswärts essen und so weiter. Und dass man das mit mir einfach aushaltet. Und mit mir vielleicht auch darüber lacht und daheim eine Serie schaut und Bouillon isst oder so. So banale Sachen. Es geht, glaube ich, wirklich so um zusammen in der Situation sein und zusammen einfach das zu ertragen.
Vielleicht sogar weniger tun, aber mehr sein.
Genau.
Und mit all dem, was du jetzt in deinem Rucksack hast, von all diesen vergangenen Jahren, wo das Teil von deinem Leben ist, wo die chronische Krankheit Teil von deinem Leben ist, was würdest du heute jemandem auf den Weg geben, der selber eine chronische Krankheit hat?
Also sicher darüber zu reden. Und zwar wirklich auch ein bisschen schonungslos. Also, dass man die Leute nicht versucht zu schonen, indem man das eigene Leid abschwächt. Sondern, dass man wirklich sagt, hier bin ich, so geht es mir und ich brauche Hilfe. Und ich glaube, in diesem Prozess innen gehört es auch dazu, dass man für sich selber herausfindet, was für Hilfe brauche ich. Das ist etwas sehr Schwieriges. Das kann ich auch nicht immer gleich gut, immer noch nicht. Aber das hilft mir und anderen Leuten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess.
Also konkret.
Ganz konkret, ja. Also ich habe zum Beispiel mittlerweile so ein Stufenmodell, wo ich aufgeschrieben habe, Stufe 1 geht es mir so und so. Und mir hilft das, das und das. Und dann kann ich dann meinem Umfeld sagen, ich bin jetzt bei Stufe 4. Und dann wissen die, okay, ich muss dir einfach eine Suppe kochen. Mhm. So.
Es gibt mega Orientierung, dir aber auch den Leuten um dich herum.
Genau. Es macht es ein bisschen weniger diffus, weil ich glaube, chronische Krankheiten sind sehr, sehr schwer greifbar, weil sie sind auf eine Art bei allen Leuten ein bisschen anders und Leute brauchen andere Sachen, um ihren Alltag irgendwie zu schaffen. Und ich habe auch sehr gut verstanden, dass das für aussenstehende Leute irgendwie sehr schwierig ist, um das dann gut zu begleiten vielleicht oder aufzufangen oder eben auszuhalten. Und ja, darum hilft es sicher sehr. Und er, ich glaube, ganz generell, ich glaube, für alle Leute, die erkranken und insbesondere, die chronisch erkranken, ist es hilfreich, sich auszutauschen mit Leuten, die das Gleiche haben oder etwas Ähnliches haben oder Erfahrung haben mit chronischen Erkrankungen. Manchmal ist es gar nicht so wichtig, dass es die gleiche Erkrankung ist, sondern dass es einfach halt ein chronischer Krankheitsprozess ist, wo man durchläuft. Und man dann auch merkt, ah, es gibt mega viele andere Leute, die strugglen genau gleich und die haben irgendwie, also es gibt dem dann manchmal auch so eine Leichtigkeit, um darüber zu lachen, weil man so merkt, oh Gott, ja, geht es dir auch so? Ja, genau. Und das ist irgendwie so ganz, kann auch so ein kraftvolles Element sein.
Dass man nicht die einzige Person ist auf der ganzen Welt, die sich jetzt so anfühlt.
Ja.
Puh, was für eine Geschichte, Eva. Ich nehme zum Schluss noch etwas Wunder. Also, wie hat dich deine Geschichte geprägt? Was hast du heute für einen Blick auf die Welt, aber vielleicht auch auf dein Leben? Wer bist du geworden durch die Geschichte?
Also, einerseits bin ich natürlich die Eva geblieben. Und andererseits, ja, habe ich das Gefühl, bin ich sehr viel liebevoller geworden mit mir selber. Und habe ganz einen anderen Blick bekommen für so nicht normierte Zustände. Also im Sinne von, wir haben ja so eine Idee von einer gesunden Gesellschaft. Und wenn man jemanden fragt, wie geht es dir, sagt die Person ihre Tendenz, ja, mir geht es gut. Und dann redet sie über ihr Arbeiten oder über ihre Kinder. Und ich habe so ein bisschen gelernt, ein bisschen genauer herzuschauen und ein bisschen andere Fragen zu stellen und auch zu merken, wir sind eigentlich alle nicht so gesund, wie das unsere Gesellschaft definiert. Und das ist auch gut so. Ja, und auch so einen Raum zu eröffnen, dass mir mein Gegenüber auch erzählen kann von dem Zustand, wo sich gerade drin befindet. Und man dann auch viel echteren und authentischeren Austausch kann haben und merkt, so bist du und das ist deine Identität und einfach so, es ist ganz, das hat schon sehr viel verändert. Und ich habe auch dadurch wirklich sehr, sehr wenig Energie für Smalltalk. Ich mag eigentlich nicht mehr über oberflächliche Sachen reden, finde ich das eine Zeitverschwendung.
Also viel Tiefgang, was das mit sich gebracht. Das nehme ich mit für mich, Eva. Ich nehme, glaube, für mich auch mit, dass auch eine chronische Krankheit nicht das Ende muss sein, auch wenn sich das Leben komplett verändert, auch wie du es hast erlebt. Mich berührt, wie du die Krankheit in all diesen Jahren auch hast gelernt, zu umarmen. Und das auch in einen anderen Kontext, in einen neuen Kontext zu setzen, wo du kannst sein. Deine Krankheit auch als Rahmen zu sehen, wo du kannst bespielen, eben nicht nur zu überleben, sondern neue Sachen zu entdecken, alte wieder zu entdecken und dort drinnen auch gewundrig zu bleiben auf das, was kommt. Das ist etwas, was mir irgendwie sehr nachgeht, so, wenn du deine Geschichte erzählst. Also das, das lebenswerte Leben drinnen entdeckst, was eben vielleicht nicht nur darum geht, Hauptsache gesund zu sein, weil Leben noch so viel mehr ist als Krankheit und Gesundheit. Hey, merci vielmal, Eva, für das Teilen von deiner Geschichte. Wir haben über deine chronische Krankheit geredet und sind zusammen irgendwie auch bei dieser Frage gelandet, die du hast mitgebracht. Was ist eigentlich das gute Leben? Darum merci vielmal für das Teilen von deiner Geschichte und danke, bist du da gewesen, Eva.
Ja, merci vielmal.
Und merci dir, wo du uns hast zugelassen. Mir nimmt das Wunder, was macht die Geschichte mit dir? Wir freuen uns, von dir zu hören, ein Feedback, eine Anregung oder wenn du uns deine Geschichte möchtest erzählen, schreib uns gerne ein Mail an bern@143.ch. Das ist «Schritt wie weiter», der Podcast von 143.ch, die dargebotene Hand. Mehr über uns findest du online auf 143.ch. Produzentin von dieser Folge ist Melanie Häusler. Mein Name ist Tobias Grimm. Schön, dass du dabei warst. Und bis gleich.